durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Gleich geht es hier zum letzten Mal um den ersten Timotheusbrief. Wir beginnen mit Kapitel 5, Vers 19 und dann schließt sich noch das ganze Kapitel 6 an. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und sich Zeit nehmen für unsere Entdeckungsreise durch den ersten Timotheusbrief. Zuletzt hatte Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus verschiedene Anweisungen gegeben, wie man in einer christlichen Gemeinde miteinander umgehen sollte. In Kapitel 5, Vers 19 hieß es, »Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen.« Hierzu macht Paulus dann im nächsten Vers eine Ergänzung. »Die da sündigen, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten.« Also, wenn Tatsachen darüber bekannt sind, dass ein Gemeindeleiter gesündigt hat, ist er zu tadeln. Es stellt sich nur die Frage, hat das öffentlich zu geschehen? Ich persönlich vertrete den Standpunkt, wenn ein Mitglied einer Gemeinde sündigt und es nicht unmittelbar die Gemeinde betrifft, sollte es niemals an die Öffentlichkeit gebracht werden. Überhaupt sollte man es nicht weiter verbreiten. Wenn allerdings ein Leiter der Gemeinde, ein Mitarbeiter der Kirche gesündigt hat und es hat der Gemeinde Schaden zugefügt, dann denke ich, ist die Zeit gekommen, Namen zu nennen. Ja, und es kann auch eine Gelegenheit dafür sein, seinen Namen von der Liste der Mitglieder zu streichen. Denn einer Gemeinde oder einer Kirche kann wirklich ein sehr großer Schaden zugefügt werden durch Sünde im Leben ihrer Führungskräfte. Und hier ist die Vorgehensweise, die Paulus nennt, wie damit umgegangen werden sollte. Vers 21. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Timotheus soll so alle in der Gemeinde behandeln. Niemand soll besser oder schlechter behandelt werden. Gerade in einer ärmeren Gemeinde, die ihren Pastor selbst finanziert, könnte es auch heute durchaus zu Mauscheleien kommen. Angenommen, ein Pastor benötigt ein neues Auto und jemand aus der Gemeinde greift ihm beim Autokauf tüchtig unter die Arme oder gewährt ihm als Autohändler einen satten Rabatt. Und ausgerechnet dieser Mensch lässt sich dann in der Gemeinde etwas zu Schulden kommen. Wie soll der Pastor dann mit ihm umgehen? Paulus sagt, dass wir keine Parteilichkeit in der Gemeinde an den Tag legen sollen. Jakobus stimmt mit ihm überein und schreibt in Kapitel 2 seines Briefes, »Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierhin auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Kommen wir zurück zum zweiten Timotheusbrief. Paulus schreibt in Vers 22 an Timotheus, »Die Hände lege niemandem zu bald auf, habe nicht teil an fremden Sünden, halte dich selbst rein.« Wir haben bereits zuvor in Kapitel 4 gehört, dass die Mitarbeiter durch Handauflegen eingesetzt werden sollten. Das Handauflegen bedeutet das Eingehen einer Partnerschaft im Dienst. Hier in Kapitel 5 warnt Paulus nun davor, dies allzu schnell und voreilig zu tun. Ein frisch Bekehrter, also jemand, der erst vor kurzem zum Glauben gefunden hat, soll sich zunächst einmal bewähren. Und man soll ihn auch nicht überfordern, indem man ihn sofort mit einer größeren Aufgabe in der Gemeinde betraut. Wenn wir etwa einem jungen Christen die Stellung eines Lehrers geben, bevor er gründlich im Wort Gottes verwurzelt ist, dann wird die Theologie, die er lehrt, möglicherweise eine ziemlich seltsame Theologie sein. Dabei sollte die Gemeinde doch eine Unterrichtsstätte sein, in der das Wort Gottes auf rechte Weise gelehrt wird. so dass Männer und Frauen im Glauben wachsen. Leider gibt es heutzutage viel zu viele Alka-Seltzer-Christen. Sie erinnern sich, was ich damit meine? Alka-Seltzer ist ein Medikament, das häufig in Form einer Brausetablette eingenommen wird, die man in einem Glas Wasser auflöst. Das schäumt und sprudelt beim Auflösen und hilft dann gegen Schmerzen und auch gegen einen alkoholbedingten Kater. Alka-Seltzer-Christen, das sind Christen, die ebenfalls schäumen und sprudeln aufgrund der seltsamen Lehre, die sie in ihrer Gemeinde nur so aufgesogen haben. Aber wenn ich dann entdecke, dass diese Lehre auf einem wackeligen Fundament steht, dann bereitet mir das solche Kopfschmerzen, dass ich ein Alka-Seltzer gebrauchen könnte. Besonders beliebt ist es in vielen Gemeinden, immer nur von Liebe zu reden. Es ist ja wichtig, dass sich in einer Gemeinde Liebe zeigt, aber sie muss im Wort Gottes verankert sein. Unser Fehler ist oft, dass wir zum Beispiel ein Gefühl von Liebe oder andere emotionale Erfahrungen als Anzeichen der geistlichen Reife verstehen. Doch wir spannen damit den Wagen vor das Pferd, statt das Pferd vor den Wagen. Das Wort Gottes ist die Grundlage, der Prüfstein, und was wir dann erleben, das kann seine Wahrheit unter Beweis stellen. Umgekehrt können wir sicher sein, dass eine Erfahrung, die der klaren Lehre der Bibel widerspricht, nicht von Gott ist. Zur Zeit des Apostels Paulus gab es viele junge Christen in der Gegend um Ephesus, und die brauchten gute Lehre. Es war ein ernstzunehmender Auftrag für den jungen Timotheus, Lehrer auszuwählen und zu ernennen, damit sie anderen Menschen das Wort Gottes lehren. Wenn Paulus in unserem Bibeltext betont, habe nicht teil an fremden Sünden, halte dich selber rein, dann bedeutet dies, gehe keine Kompromisse ein, Timotheus. Lass dir nicht von jemandem hineinreden, wenn du einen von den jungen Bekehrten unterrichtest. Du wirst womöglich eine Partnerschaft mit der Sünde eingehen, wenn du das tun solltest. Und stelle sicher, dass die Lehrer im Wort Gottes verankert sind. Und damit kommen wir zu Vers 23. Paulus schreibt an Timotheus: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Ich muss lächeln, wenn ich diesen Vers lese. Er ist sicherlich in seinen vielen Deutungen missbraucht worden. Offensichtlich wird hier der Wein nicht als Getränk, sondern als Medizin verwendet. Paulus setzt dann seinen Brief fort mit der Aussage: Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Was bedeutet das? Nun, manchmal kommt es vor, dass Gott die Sünden eines Christen im Hier und Jetzt richtet. Wenn er aber sein Urteil nicht sofort vollstreckt, dann heißt das noch lange nicht, dass er diese Person niemals zur Rechenschaft ziehen wird. Im Laufe vieler Jahre habe ich oft beobachtet, dass es so ist. Da konnten Leute über eine sehr lange Zeit sündigen, und ich habe bei mir gedacht, nimmt denn das niemals ein Ende? Warum schaut Gott diesem Treiben scheinbar einfach nur zu? Doch eines unverhofften Tages wendete sich das Blatt. Paulus schrieb darüber etwas in seinem ersten Brief an die Korinther. Dort gab es einige, die beim Abendmahl nicht auf rechte Weise des Herrn gedachten. Paulus äußerte sich folgendermaßen dazu: Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Paulus brachte damit zum Ausdruck, dass einige bereits von Gott gerichtet wurden. Einige wurden krank, andere starben sogar. Paulus sagt aber nicht, dass Krankheit und Tod grundsätzlich als Strafe für konkrete Sünden anzusehen sind. Den Korinthern hat er außerdem noch mitgeteilt: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Mit anderen Worten, wenn ein Christ sündigt, kann er über sich selbst urteilen. Allein dadurch, dass er Reue empfindet, wird er zwar noch nicht gerecht, aber die Einsicht, gesündigt zu haben, die aufrichtige Reue, die jemand empfindet, bringt ihn dazu zu handeln. Wenn er zum Beispiel einen Mitmenschen durch seine Worte verletzt hat, soll er zu ihm hingehen, sich entschuldigen und versuchen, die Sache wieder gut zu machen. Und er soll sich von dieser Sünde abwenden. Also beim nächsten Mal nicht so aufbrausend sein. Wenn er dies nicht tut, dann hat er sich im Sinne des gerade zitierten Bibelverses nicht selbst gerichtet. Deshalb fährt Paulus im ersten Korintherbrief fort: Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. In der Welt werden diese Sünden begangen, und Gott richtet sie. Auch ein Christ, der sie begeht, wird mit ihnen nicht einfach so durchkommen. Entweder du sprichst dir selbst das Urteil, oder Gott wird dich richten, sagt Paulus. Wenn du bereit bist, dich selbst zu richten, ist die Sache erledigt. Wenn nicht, wird Gott dich richten. Manchmal wird dieses Urteil bereits im Hier und Jetzt eintreten. Wo nicht, wird der Fall behandelt werden, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Kehren wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 25: Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Das gleiche Prinzip, das für die Sünde gilt, hat Gültigkeit auch für gute Werke. Manchmal segnet Gott einen Christen hier und heute für etwas, was er getan hat. Andere müssen warten, bis sie in seiner Gegenwart sind, um ihre Belohnung zu erhalten. Und ich habe den Eindruck, dass dies bei sehr vielen Christen der Fall sein wird. Mit diesem tröstlichen Gedanken kommen wir nun zum Schlusskapitel. Dort geht es noch einmal um die Pflichten der Christen in einer Gemeinde. Unter diesen Christen gibt es auch Sklaven. Sie befinden sich in einer Situation, die gewiss nicht leicht auszuhalten ist. Einerseits hören sie: Wenn euch Jesus frei macht, so seid ihr wirklich frei. Andererseits wird von ihnen verlangt, dass sie weiterhin brav ihren Dienst verrichten. Über sie und ihre Situation schreibt Paulus in den Versen 1 und 2: Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht gegen den Namen Gottes und die Lehre gelästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. So lehre und mahne. Das schreibt Paulus an Timotheus. Auch wenn hier von Sklaven und ihren Herren die Rede ist, lässt sich das Ganze auch auf das Verhältnis von Kapital und Arbeit übertragen. Konkret: Ein Christ, der in Vollzeit für jemanden arbeitet, soll auch wirklich den vollen Arbeitstag darauf verwenden. Wenn um 5 Uhr Feierabend ist, soll er nicht schon ein Viertelstündchen früher die Hände in den Schoß legen. Und nun nehmen wir an, ein Christ hätte einen christlichen Chef. Das stellt ihre Beziehung auf eine andere Basis. Ihre Beziehung zueinander wird auf ein höheres Niveau gehoben, das durch keinen Arbeitsvertrag beschrieben werden kann. Ich habe einmal einen Betrieb kennengelernt, in dem das auf geradezu mustergültige Art und Weise funktionierte. Die Firmeneigner waren Christen und beschäftigten auch viele Studenten aus einem theologischen Seminar, die darauf angewiesen waren, sich etwas hinzuzuverdienen. Ich durfte in dieser Firma bei einem Mitarbeitergottesdienst predigen, der sogar als Arbeitszeit angerechnet wurde. Anschließend habe ich das Management für die wunderbare Atmosphäre gelobt, die in diesem Betrieb herrschte. Sie antworteten: Loben Sie uns nicht, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Christen, die für uns arbeiten, hervorragende Leistungen erbringen. Dafür sind wir gern bereit, Ihnen etwas Gutes zu tun. Das Ganze beruht also auf Gegenseitigkeit. Sie merken, liebe Hörer, der christliche Glaube findet nicht nur in der Gemeinde hinter verschlossenen Türen statt, sondern dringt vor bis in die Büros und an die Werkbänke in der modernen Arbeitswelt. Der Glaube macht sich die Hände schmutzig. Er bleibt manchmal mit seinen Füßen im Schlamm stecken, wobei nicht der Schlamm der Sünde gemeint ist, sondern der Schlamm harter Arbeit. Weiter geht es nun in unserem Bibeltext mit den Versen 3 bis 5. Hier richtet Paulus noch einmal eine Mahnung an Timotheus und die anderen Glaubensgeschwister. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn. Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit diene dem Gewinn. Soweit die Verse 3 bis 5. Es gibt einige stolze Menschen im Dienst Gottes und die verursachen Ärger. Stolz wird immer Ärger hervorbringen und das ist ein unwürdiges Verhalten für ein Kind Gottes. Wir sollten erkennen, dass wir Sünder sind, die durch die Gnade Gottes gerettet wurden. Stolz ist eine ständige Gefahr. Manche sind stolz auf ihren Heimatort, andere sind stolz auf ihre Abstammung. Einige sind eingebildet, was ihren Körperbau angeht, und andere sind sogar stolz auf die Gnade, die ihnen von Gott zuteil wurde. Ja, manche Menschen werden hochmütig darüber, dass sie durch die Gnade Gottes gerettet worden sind. Dabei haben wir als Christen allen Grund, bescheiden zu sein. Denn wir haben eine jämmerliche und elende Vorgeschichte. Schließlich sind wir Sünder, die durch die Gnade Gottes gerettet wurden. Und damit kommen wir zu Vers 6. Paulus schreibt, ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Es ist wichtig, dass ein Kind Gottes Zufriedenheit findet in seiner Lebenssituation. In Vers 7 heißt es, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Das ist ein wichtiger und absolut wahrer Grundsatz. Von einem sehr reichen Mann, der im Sterben lag, erzählt man sich, dass sein Arzt und sein Rechtsanwalt bei ihm waren, während draußen vor seinem Zimmer ungeduldig die künftigen Erben warteten. Als der Arzt und der Rechtsanwalt endlich zu ihnen herauskamen, sprangen sie auf und fragten sofort, wie viel hat er hinterlassen? Und der Anwalt sagte, alles, er hat alles hier gelassen, er hat nichts mitnehmen können. So ist es, liebe Hörer, wir kommen mit leeren Händen auf die Welt und so verlassen wir sie auch wieder. Dies ist der Grund, warum ein Kind Gottes sein Geld gebrauchen sollte für das Werk Gottes. Ich glaube, es ist gut, wenn jemand frühzeitig sein Testament macht. Dass mit dem Erbe Schindluder getrieben wird, ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Deshalb finde ich den folgenden Reim gar nicht so schlecht. Übe das Geben mitten im Leben, dann wirst du erblicken, wohin sie es stecken. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Werk Gottes auf irgendeine Weise unterstützt werden sollte. Mitten im Leben, aber wenn möglich auch danach. Wir kommen nun zu den Versen 8 und 9. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Mit anderen Worten, Reichtum ist keine Quelle der Zufriedenheit. Er schenkt keine wirkliche Befriedigung auf Dauer. Und das spricht Paulus auch direkt an in Vers 10. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Geld ist nicht böse an sich, aber es setzt sich über jede Moral hinweg. Beachten Sie bitte, dass hier die Liebe zum Geld nur als eine und nicht als die Wurzel allen Übels angesehen wird. Vers 11. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Das sind die Tugenden, denen ein Mensch Gottes nachstreben sollte. Paulus ermuntert Timotheus dahingehend in Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, so fordert Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus auf. Dieser Kampf kann ein äußerlicher oder innerlicher sein, auf körperlichem Gebiet wie auf geistlichem Gebiet. Zu der Formulierung »ergreife das ewige Leben« möchte ich Ihnen gern eine Frage stellen. Wenn es verboten wäre, sich zum Christentum zu bekennen, würde man Sie dann verhaften, weil Sie ohne Zweifel ein Christ sind? Und wenn man Sie vor Gericht stellen würde, gäbe es dann genügend Beweise dafür, um Sie zu überführen? Ich meine, das steckt hinter dieser Formulierung »ergreife das ewige Leben«. Machen Sie durch Ihr Leben für alle unmissverständlich deutlich, dass Sie ein Kind Gottes sind. Weiter ab Vers 13. Paulus schreibt an Timotheus, »Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus.« Der Ausdruck »Gott, der alle Dinge lebendig macht« bedeutet, Gott ist der, der allen Kreaturen Leben gibt. Timotheus wird aufgefordert, das Gebot unbefleckt und untadelig zu bewahren. Das bedeutet, die Gebote zu halten, die Paulus ihm unverfälscht und frei von jedem Vorwurf mitgeteilt hat. Das gilt auch für Sie und mich. Wenn wir Christus nachfolgen, dann werden wir uns auch benehmen wie Kinder Gottes. Dieser Abschnitt der Mahnung an Timotheus findet seinen Abschluss in den Versen 15 und 16. Diese Verse knüpfen an die im Vers davor genannte Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird, zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Es ist hier die Rede von einem, der allein Unsterblichkeit hat, und damit meint Paulus Jesus Christus. Er ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist, in einem verklärten Leib. Und nun folgt im Brief noch eine Mahnung an die Reichen. Sie ist zu finden in den Versen 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Den Reichen gebiete, schreibt Paulus. Diese Verse sind als Warnung zu verstehen für die, die reich sind. Mittendrin heißt es dann, sie sollen gerne geben. Und das bedeutet, sie sollen bereit sein, Mitgefühl zu zeigen und deshalb auch zum Teilen. Wenn Paulus am Schluss sagt, damit sie das wahre Leben ergreifen, dann meint das ewiges Leben oder Leben, das wirkliches Leben ist. Hören Sie jetzt noch die Schlussverse aus Kapitel 6, in denen Paulus seinen Mitstreiter direkt anspricht. »O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkünden. Sie sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch.« Mit anderen Worten, Timotheus soll nicht versuchen, ein besonders intellektueller Prediger oder eben solcher Lehrer oder Christ zu sein. Was hier fälschlich sogenannte Erkenntnis heißt, meint ein falsch benanntes Wissen. Paulus spricht hier von der gnostischen Ketzerei, aber der Ausdruck kann sicherlich auf alle menschlichen Philosophien angewendet werden. Mit diesen nachdenkenswerten Versen sind wir am Schluss des ersten Timotheusbriefes angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, Sie wieder als unsere Hörer begrüßen zu dürfen, wenn wir in der nächsten Folge von Durch die Bibel mit dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus weitermachen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.